الله أكبر الله أكبر.
Herzlich willkommen zu Erfahrungen einer Konvertitin. Das Gesprächsformat, in dem Esther von Krosigk die zum Christentum konvertierte Muslimin Sabatina James zum Glaubensverlust in Europa befragt. Das nachfolgende Gespräch musste digital stattfinden, da Sabatina James aufgrund von Morddrohungen gegen sie versteckt lebt und aus dem Untergrund mit uns spricht.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Mein Name ist Esther von Krosigk und ich spreche mit Sabatina James, Menschenrechtsaktivistin, Publizistin und Konvertitin. 2003 ist Sabatina vom muslimischen Glauben zum Christentum übergetreten. Unser Thema: die Entchristianisierung Europas. Während wir auf unserem Kontinent und in unserem Land Millionen Flüchtlinge anderer Konfessionen aufnehmen, werden in vielen Staaten außerhalb Europas Christen verfolgt. Sabatina, in den vergangenen Jahrhunderten haben muslimische Armeen immer wieder versucht, Europa zu erobern. Vergeblich. Der christliche Kontinent wurde bis aufs Messer verteidigt. Heutzutage lassen wir fremde Einflüsse ungehindert in unser Land. Woher kommt dieser Gesinnungswandel Ihrer Meinung nach bei uns?
Nun, ich glaube, früher hat man gesagt, Herr, führe uns. Und heute schickt der moderne Europäer seine Hilferufe an die Politik und schreit dann hilflos, kann uns bitte jemand führen? Ne? Und die Lösung, die er dann halt für die vielfältigen Probleme erhält, ist mehr islamische Einwanderung, ne? Wir haben ja keine Kinder, Identitätsdebatten und weitere Versuche, natürlich noch den kulturellen Einfluss des Christentums immer mehr zu schwächen. Mir kommt es sogar so vor, als würden sich die Europäer von heute für die westliche Zivilisation schämen. Also die Leute auf der Welt, die wollen nach Europa, aber die Europäer schämen sich, dass sie eine westliche Zivilisation hatten. Denn sie ist ja unmittelbar auch mit der christlichen Zivilisation verbunden. Ne? Und natürlich, das wollen sie nicht mehr sein. Der Hass gegen sich selbst, die eigene Geschichte ist so stark geworden, dass man versucht, sich selbst durch andere zu ersetzen. Vielleicht ist es eine Art Selbstmord, weil man durch den Abfall des Glaubens die Vision und den Sinn verloren hat. Also man weiß nicht mehr, wo es hingeht im Leben. Und gleichzeitig hat man Millionen von Menschen nach Europa geholt, die sehr wohl wissen, wo es hingeht mit ihnen im Leben. Und die stolz sind auf ihre Geschichte und auf ihre islamische Religion. Auch wenn diese ihnen erlaubt, Frauen zu unterdrücken, Juden zu hassen, Ehebrecherinnen zu steinigen, Homosexuelle zu töten, Wie es die Islamisten von ISIS gemacht haben, Kritiker zu vernichten und ganze Kontinente durch Gewalt zu erobern. Sie sind trotzdem stolz. Und sie wissen, dass auch all diese islamistischen Schandtaten durch ihre linken Apologeten gedeckt werden. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich? Warum verteidigen die radikalen Linken, die sich sonst so gerne für die Frauenrechte einsetzen, eine Religion, die Frauen unterdrückt? Und ich glaube, was die Islamisten und die radikalen Linken so sehr verbindet, ist ihr Hass auf das Christentum und die westliche Zivilisation.
Was Ihrer Meinung nach war denn der Auslöser für diesen, sage ich jetzt mal, westlichen Selbstmord?
Ich glaube, das hat schon früher begonnen. Ich glaube, das hat schon damals, der Zerfall hat mit dem Zerteilen des Christentums begonnen. Ich denke, die Ursprünge des Chaos, den wir jetzt gerade haben, den können wir schon in der Reformation sehen. Die Spaltung des Christentums. Und wir sehen ja in unserer Gesellschaft auch, dass es kaum etwas gibt, was die Menschen verbindet. Und das, denke ich, sind ja, die Aufklärung gäbe es ja auch nicht ohne die Reformation. Ne? Das geht ja immer weiter zurück. Und ich weiß, dass es natürlich damals auch viele Probleme gab in der Kirche. Die katholische Kirche hat natürlich auch ihre Sünden, aber Martin Luther und die anderen Reformatoren, die haben zu Recht Dinge kritisiert, aber leider haben sie dann natürlich auch angefangen, den Glauben zu verändern. Und das war ja nicht das Problem. Es waren ja das moralische Fehlen, was sie immer wieder kritisiert haben. Aber ich denke, das Problem begann damit, dass die Reformatoren schon damals das Christentum gespalten haben und die ganze Idee Europas, ich meine, das gäbe es ohne den katholischen Glauben gar nicht.
Nochmal zurück jetzt in die Gegenwart. Der Islamische Staat und andere Terrorgruppen haben viele Sympathisanten auch in Europa. Warum? Und kann es uns gelingen, den Islam zu liberalisieren und friedlich miteinander zu leben?
Ich glaube, für viele Menschen hat Gewalt auch etwas Erotisches. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber wie will man sich sonst erklären, wenn junge Frauen, die im Westen groß geworden sind, freiwillig zu ISIS-Anhängern in den Irak gehen, um sie zu heiraten? Oder die bärtigen Brüder im Islam feiern, die am 7. Oktober in Israel kleine Babys in ihren Krippen zerfleischt haben, Kinder angezündet und ganze Familien vernichtet haben. Und klar fragen sich dann die Leute immer wieder nach diesen Terroranschlägen und Gewalttaten, kann der Islam reformiert werden? Und da kann man nur sagen, das ist bereits die Reformation. Das, was Sie am 7. Oktober gesehen haben, das ist bereits die Reformation. Denn der Anspruch der Reformatoren im Christentum war es ja, jegliche Geschichte und Tradition abzulehnen und sich nur auf die Bibel zu berufen. Das machen auch die Salafisten und Terroristen. Die berufen sich nur auf den Koran und auf die Hadithen. Das heißt, die Leute à la Pierre Vogel, die Radikalen, das sind die Reformatoren des Islam. Und wenn man überhaupt irgendwie versuchen möchte, einen Aspekt der Liberalisierung in den Islam reinzubringen, dann kann das nur damit gelingen, dass man Mohammed liberalisiert. Denn er ist das Problem. Er kann heute nicht mehr als Vorbild gelten. Und das muss die islamische Welt anerkennen. Aber das ist noch nicht einmal im Ansatz in der islamischen Welt geschehen. Und jene, die es versucht haben, wurden schon hingerichtet. Und wir in Europa können nicht warten, ob irgendwann sich eben die Liberalisierung von Mohammed in der islamischen Welt durchsetzt. Aber wenn diese Gewalttaten passieren, hören wir immer wieder die Stimmen, ja, das ist ja nicht der richtige Islam. Da soll mir jemand sagen, was machen die Terroristen eigentlich, was Mohammed nicht getan hat?
Ja, da ist auch die Frage, kennen wir Menschen im Westen den Islam gut genug, um uns ein realistisches Bild von ihm zu machen? Und Sie haben mal irgendwie gesagt, wir wissen gar nicht so genau, was Mohammed gesagt hat. Das habe ich mal bei Ihnen aufgeschnappt. Vielleicht können Sie uns dazu noch etwas sagen.
Die Frage ist eigentlich, kennen die Muslime ihre Religion gut? In der muslimischen Welt, so war es auch bei mir in der Madrasa in Pakistan, da wurde immer peinlichst darauf geachtet, was Mohammed gesagt und getan hat. Ja, sogar, wie er sich die Zähne geputzt hat und ob er das Wasser im Sitzen oder im Trunken, im Stehen getrunken hat. Aber woher wissen Sie das alles so genau? Die erste Biografie über den sogenannten Propheten des Islam, die ist von Ibn Ishaq und sie wurde erst 200 Jahre nach dem Tod Mohammeds geschrieben. Vorher gibt es in der Geschichte keine Spur von Mohammed und seinen Lehren. Und es gibt keine historischen Quellen über das, was heute über Mohammed geglaubt wird. Es gibt ja zum Beispiel über Jesus nichtchristliche Quellen, die belegen, dass, dass er gekreuzigt wurde und so weiter und dass er Anhänger hatte, die ersten Christen, wie sie das Messopfer gefeiert haben, das können wir nachlesen. Aber die meisten Muslime fragen sich nie, ob das, was ihnen von Kindheit über Mohammed erzählt wurde, überhaupt so stattgefunden hat. Man nimmt also einfach die islamischen Erzählungen und das ist dann Geschichte. Man nimmt das als historisches Faktum auf. Und frag mich ja, warum? Warum ist es auch gerade bei Freunden von mir, die in die Universität, in die führende europäische Universitäten gegangen sind, auch die hinterfragen das nie. Und ich denke, ja, das ist natürlich für uns Christen leichter, Dinge zu hinterfragen. Denn Jesus am Kreuz, der vergab seinen Kritikern, auch die, die ihn hinterfragt haben. Aber laut islamischer Überlieferung hat Mohammed ja seine Kritiker hinrichten lassen. Und so sind natürlich unsere Denkweise und unsere Einstellungen auch über Menschenrechte davon geprägt, was Jesus gelehrt hat. Und deswegen staunen wir, warum das eben in der islamischen Welt nicht stattfindet, dieses Hinterfragen. Aber bei uns ist es eben möglich, weil diese Freiheit uns auch durch den christlichen Glauben gegeben wurde, durch Jesus selbst. Aber das haben die Menschen in der islamischen Welt nicht, diese Freiheit und diese Menschenrechte.
Der Dschihad wird bereits offen auf europäischen Straßen gepredigt. Können wir diese Entwicklung noch stoppen und den Vormarsch des Islam im Westen entgegenwirken? Was ist da Ihre Meinung?
Ich glaube, wir können entgegenwirken, wenn wir die Gewalttäter wieder zurückschicken. Und wenn wir zuerst selber wissen, was wir möchten. Wir müssen erstmal entscheiden, was für ein Europa wollen wir? Also nicht das, was möchten eigentlich die Muslime und wie können wir ihnen gefallen, sondern zuerst müssen wir definieren, was wollen wir? Und hier hakt es ja schon. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben keine Vision. Wir haben nichts mehr, was uns verbindet. Woran glaubt Europa eigentlich?
Wie wäre das möglich, so eine Vision in Europa zu haben? Also das ist ja bei so vielen verschiedenen Ländern auch gar nicht so einfach. Sie könnten jetzt sagen, ja, indem wir uns auf die christlichen Wurzeln besinnen, das wäre eine Möglichkeit. Gibt es sonst noch was?
Nun, ich glaube, was sehr wichtig ist, dass die Menschen realisieren müssen, was sie alles verlieren werden, wenn keine gemeinsame Vision da ist, wenn der christliche Glaube verschwindet. Ich sehe das ja gerade bei meinen Kollegen zum Bereich Thema der Menschenrechte. Nehmen wir mal nur dieses Thema der Menschenrechte, ja, wo es ja immer wieder gesagt wird, ja, das ist ja ein Produkt der Aufklärung, etwas Universales, als würde die ganze Welt daran glauben, dass Frauen nicht benachteiligt werden dürfen. Und das ist natürlich Blödsinn. Ich meine, die Menschenrechte kamen nicht durch die Aufklärung, sondern sie wurden im 12. Jahrhundert von kanonischen Juristen, von Kirchenrechtlern an der Universität von Bologna entwickelt. Und selbst die wissenschaftliche Revolution, darüber sind ja immer die Humanisten so stolz, ja, die Wissenschaft, aber die wissenschaftliche Revolution wurde durch die christliche Kultur hervorgebracht, genauso wie die Wurzel der Menschenrechte, wie wir sie verstehen, ihre Ursprünge im jüdisch-christlichen Glauben haben. Also zum Beispiel, dass der Mensch eine Würde hat, die unantastbar ist, das kann man nicht mit der Vernunft allein begründen, sondern nur theologisch. Und das haben die Christen getan, bevor es überhaupt eine Aufklärung gab. Aber die Atheisten haben das Konzept der Menschenrechte von den Christen übernommen und diese so verpackt, dass sie für Menschen ohne Glauben annehmbar sind. Also und auch, dass die Menschenrechte etwas Universales seien, ist ein Irrtum. Denn die gesamte islamische Welt hat eine eigene Menschenrechtserklärung, die klar sagt, dass Frauen und Nichtmuslime diskriminiert und getötet werden dürfen, wenn es die Scharia verlangt. Das kann man sogar, diese Menschenrechtserklärung kann man sogar im Internet abrufen und sie lesen, wenn man Zweifel daran hat. Aber die Säkularen, die wollen keinen Glauben, aber sie befürworten die Menschenrechte. Aber am Ende ist ja auch der Glaube an die Menschenrechte nur ein Glaube. So wie ich daran glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Wie reagieren Sie denn auf solche Einwände, von wegen, dass Menschenrechte wären ein Produkt der Aufklärung und etwas Universales? Was sagen Sie dann darauf?
Ich würde meinen atheistischen Freunden in Europa gerne sagen, Leute, ihr sitzt auf dem Zweig eines Baumes, der seine Wurzeln tief in den Lehren Jesu hat. Und vielleicht ist es nicht so sinnvoll, die Wurzeln durchzusägen, sonst werden wir alle fallen samt der Menschenrechte.
Herzlichen Dank, liebe Sabatina. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank für Ihre wertvollen Ausführungen. Ich darf mich nun von Ihnen und unseren Zuhörern verabschieden. Aber seien Sie doch alle wieder bei unserer nächsten Podcast-Folge dabei. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen dieses Format gefallen hat, lassen Sie uns einen Kommentar da und teilen Sie es. Weitere Informationen und Inhalte finden Sie auf www.die-tagespost.de.